Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über die China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz und unser Börsenexperte Ulf Sommer beantwortet Ihre Hörerfragen. Wir haben Freitag, den 12. April und ich bin Anis Mitschijewitsch.
Im vergangenen Jahrhundert hat unsere Zusammenarbeit voll und ganz bewiesen, dass die beiden Länder mehr verbindet als trennt und die Kooperation weit über den Wettbewerb hinausgeht. Wir sind Partner, keine Rivalen, und beide profitieren von der Entwicklung des jeweils anderen sowie von der pragmatischen Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland.
Ja, das waren die Worte von Zhao Lijiang, damals noch chinesischer Außenamtssprecher, vor dem Antrittsbesuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in China. Das war im November 2022. Aber schon damals musste man sich die Frage stellen, ob es wirklich stimmt, dass Deutschland und China mehr verbindet als trennt und ob die beiden Länder wirklich nur Partner und keine Rivalen sind. Kurz vor der zweiten China-Reise des Kanzlers, die morgen startet, sind die Fragezeichen noch größer geworden und die Liste der Diskussionsthemen länger. Beispiel Ukraine-Krieg. Peking unterstützt den russischen Aggressor und handelt gegen die Interessen der Bundesregierung, die der Ukraine Waffen für ihren Verteidigungskampf liefert. Anderes Beispiel. Die chinesische Regierung beeinflusst systematisch Preise und Kosten, um ihren Unternehmen in strategisch wichtigen Sektoren einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. So heißt es jedenfalls in einem neuen Bericht der EU-Kommission, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Auch deutsche Unternehmen in China klagen zunehmend über unfaire Wettbewerbsbedingungen. Sowohl aus der Politik als auch der Wirtschaft gibt es also viele, die Klartext von Scholz in Peking fordern. Ob es auch so kommt, bleibt abzuwarten. Denn der Kanzler reist mit einigen DAX-CEOs an. Und die hochrangig besetzte Wirtschaftsdelegation will natürlich auch nicht, dass sich die Beziehungen zu China weiter verschlechtern. Es wird zweifelsohne ein Balanceakt. Und über den spreche ich heute mit Martin Greive, dem stellvertretenden Leiter unseres Hauptstadtbüros. Im zweiten Teil der heutigen Folge beantwortet dann unser Börsenexperte Ulf Sommer die Fragen aus der Today-Community. Doch vorher gibt's wie immer erstmal das Marktupdate. Und dazu schalten wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Judith Henke. Hallo Judith.
Hallo Anis.
Ja, wie ist denn die Stimmung am Markt heute?
Ja, offenbar gut, zumindest in Deutschland. Der DAX liegt wieder über 18.000 Punkte und bereits vor Handelsbeginn hat das Statistische Bundesamt die endgültigen Inflationsdaten vorgelegt. Wenig überraschend, die sind genauso wie die vorläufigen. Also die Preise stiegen im März um 2,2%. Das haben eben einige als positiv ausgelegt, denn das ist der niedrigste Stand seit rund 3 Jahren. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass sich 2023 Deutschlands Verbraucherpreise im Jahresdurchschnitt fast 6% gegenüber 2022 erhöht haben. Sprich, die Verlangsamung der Teuerung, die kommt von einem hohen Niveau aus. Aber naja, immerhin nicht 3,5% wie in den USA.
Mhm. Ja, das ist ja auch ein gutes Stichwort. Was geht denn da gerade an den Börsen?
Ja, also gestern bewegten sich die Indizes, also Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq eher seitlich. Heute öffneten sie alle drei leicht tiefer. Spannend ist heute vor allem der Blick auf die US-Großbanken. Da beginnt die Berichtssaison. JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup, die haben alle gute Ergebnisse vorgelegt. Die profitieren von dem aktuellen Zinsumfeld und haben im ersten Quartal die Gewinnerwartung der Analysten übertroffen. Und ja, am Montag geht es da weiter, da kommen dann die Zahlen von Goldman.
Ja, für die Banken sind hohe Zinsen natürlich was Gutes. Anders ist es bei Gold, würde man zumindest meinen. Doch heute hat Gold sogar die 2.400-Dollar-Marke überschritten und setzt seine ja schon ziemlich bemerkenswerte Rallye weiter fort. Wieso eigentlich?
Also ich komme mir ehrlich gesagt als Goldreporterin zurzeit so ein bisschen vor wie in einer Zeitschleife, wirklich fast jeden Tag, neues Allzeithoch. Das sind wirklich sehr verrückte Zeiten und vor allem zerbrechen sich viele Analysten so ein bisschen den Kopf, finden kein klares Narrativ dafür, warum jetzt Gold so stark steigt. Weil wenn man jetzt zum Beispiel sich die mit Gold gedeckten ETFs ansieht, die verzeichnen weiter Abflüsse. Das ist eigentlich ein bisschen seltsam, weil eigentlich setzen diese ETFs, also wenn es dazu da Abflüsse gibt, starke Preisimpulse. Und ja, Stichwort Zinssenkung, da haben sich die Markterwartungen sogar verschoben auf Juli. Und eigentlich sind ja hohe Zinsen nicht so gut für Gold, weil Gold eben keine laufenden Erträge abwirft und dann weniger attraktiv wird gegenüber Anleihen zum Beispiel. Und klar, es gab einige Spekulanten am Options- und Futures-Markt, die haben sicher ihren Anteil an den Rekorden. Und sicher spielen auch die geopolitischen Risiken eine Rolle. Aber bei der Frage, wer das Gold kauft, da lohnt sich eher ein Blick auf die Zentralbanken. Die kaufen schon seit vorletzten Jahr, also seit 2022, auf Rekordniveau Gold ein. Und das geht auch erstmal so weiter. Das hängt auch damit zusammen, dass einige dieser Schwellenland-Zentralbanken Angst haben, sanktioniert zu werden von den USA, so wie es eben oder von Europa, so ist, wie es eben auch der russischen Zentralbank passiert ist, und auch die chinesischen Anleger, die kaufen munter Gold. Denen ist auch egal, wie hoch der Goldpreis ist. Die haben nämlich keine anderen guten Alternativen am Aktienmarkt, am heimischen. Und es gibt auch Leute, die eben over the counter kaufen, die also quasi direkt bei der Bank diese riesigen Goldbarren kaufen. Das sind dann Family Offices oder sehr reiche Leute, Unternehmen und so weiter. Und diese Käufe sind eben nicht erfasst, und eben auch da könnten sich hohe Volumina aufgetan haben. Mhm. Ja, zusammengefasst bleibt es spannend.
Ja, absolut. Du hattest vorhin die geopolitischen Risiken angesprochen, und ja, wenn wir über geopolitische Risiken sprechen, dann müssen wir natürlich über die Lage in Nahost sprechen. Da droht sich ja die gesamte Eskalationsspirale noch weiter zu drehen und das Ganze zwischen Israel und dem Iran zu eskalieren. Dürfte das auch den Ölpreis beeinflussen?
Ja, also der ist auch weiterhin deutlich über der 90-Dollar-Marke, und das, obwohl sogar heute die Internationale Energieagentur, deren Prognosen eigentlich recht wichtig sind für den Ölmarkt, die Nachfragewachstumsprognose nach unten korrigiert hat, um 100.000 Barrel pro Tag immerhin. Aber man muss eben sagen, die OPEC-Kürzungen, die verknappen das Angebot weiterhin künstlich, und auch aus Mexiko kommen zurzeit weniger Lieferungen. Und eben ganz wichtig, wie du schon sagtest, der Krieg in Israel, der droht weiter zu eskalieren. Und man muss dazu sagen, Iran ist zugleich der drittgrößte Ölproduzent der 12 OPEC-Staaten, produziert eben eine riesige Menge an Öl. Und auch wenn diese Ölexporte von den westlichen Ländern sanktioniert sind, die Chinesen sind eben weiterhin sehr fleißige Abnehmer. Und rein theoretisch, ich betone, das ist wirklich sehr theoretisch und eher unwahrscheinlich, könnte der Iran die Straße von Hormuz blockieren. Und das ist eben so eine Meerenge, durch die täglich rund ein Fünftel der weltweiten Ölproduktion transportiert wird. Das heißt, wenn die geschlossen wäre, dann hätten wir wirklich ein Problem mit wirklich stark steigenden Ölpreisen, wobei das eher so ein Horrorszenario ist.
Hm. Ja, kommen wir von diesem Horrorszenario nochmal zum Schluss zurück zu Aktien. Gibt es denn heute einen besonders spannenden Einzelwert?
Ja, da hat auch eine Aktie ihr Horrorszenario. Die Warta-Aktie ist um 32% gesunken. Das ist zeitweise auch wirklich der tiefste Stand seit dem Börsengang 2017. Und der Grund ist eben, dass Warta, die sich eben in einer Sanierung befinden, ja, die Pläne gehen doch nicht so toll auf. Also die greifen zu kurz. Eigentlich wollten die bis Ende 2026 wieder auf einen profitablen Wachstumskurs zurückkehren. Aber die Geschäfte mit kleinen Lithium-Ionen-Knopfzellen für Kopfhörer, die laufen ziemlich mies. Und auch die Energiespeicher für aus Photovoltaikdächern produzierten Strom, auch hier laufen die Geschäfte schlechter als gedacht.
Tja, Judith, dann würde ich sagen, ist der Versuch, die Leute versöhnlich ins Wochenende zu entlassen, hiermit gescheitert. Und wir verabschieden uns mit zwei Horrorszenarien. Trotzdem danke für das Marktupdate.
Gerne.
Und an dieser Stelle wie immer auch noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/Green Innovation Week.
Bundeskanzler Olaf Scholz bricht am Samstag zu seiner zweiten China-Reise seit seinem Amtsantritt auf. Begleitet wird er von 3 Mitgliedern des Kabinetts und einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation. Wir sprechen jetzt darüber, welche Themen bei dem Besuch wichtig werden und wie die bisherige Bilanz der deutschen China-Politik ausfällt. Und dazu schalten wir zu Martin Greive, dem stellvertretenden Leiter unseres Hauptstadtbüros. Hallo Martin.
Hallo nach Düsseldorf.
Bundeskanzler Scholz reist morgen nach China und nimmt Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, Verkehrsminister Volker Wissing und Umweltministerin Steffi Lemke mit. Warum gerade die drei?
Ja, man will die Beziehung zu China ja ein bisschen auf eine andere Grundlage stellen. Man will so ein bisschen aus dieser Handelslogik früherer Zeiten herauskommen und so eine Transformationslogik reinkommen. Deswegen unterhält man sich sehr viel über grüne Themen, über nachhaltige Themen, über Biodiversität, über grüne, moderne Stadtplanung, all diese Themen. Und dafür sind die drei dann eben mit an Bord. Dort will man einen Schwerpunkt setzen in den künftigen Beziehungen. Ob das so gelingt, muss man mal abwarten. Olaf Scholz hat ja auch einen Klimaclub mal ins Leben gerufen, an dem sich inzwischen zwar über 30 Staaten beteiligen weltweit, aber China eben nicht. Und ohne China ist dieser Klimaclub, muss man eigentlich auch sagen, eigentlich nur ein Bettvorleger.
Mhm. Ja, und neben den Ministern wird Scholz auch von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet, unter anderem von den Chefs von Siemens, Bayer, Mercedes-Benz, BMW, Merck, DHL und ThyssenKrupp, also große Namen. Was erhoffen die sich von der Reise?
Ja, die hoffen sich natürlich von der Reise, dass sie in China weiter gute Geschäfte machen können. Keine Mitreise ist für die CEOs so wichtig mit dem Kanzler wie die nach China. China achtet natürlich extrem darauf, wer dabei ist. Aber China lenkt ja eben auch die Staatswirtschaft eben sehr stark natürlich, wie wir alle wissen. Und von daher ist das für die CEOs eine ganz, ganz wichtige Reise. Deswegen war auch der Andrang riesig, überwältigend eigentlich wie zu Merkel-Zeiten. Früher im Kanzleramt hat man zwischenzeitlich schon gewitzelt, man müsste angesichts des großen Interesses eigentlich noch neue Kriterien finden, wen man da überhaupt mitnehmen könne. Und die Wirtschaft eben hofft natürlich, dass man trotz der ja leicht angespannteren Beziehungen zu China, man will sich ja etwas wirtschaftlich unabhängiger machen, diversifizieren, wie es so schon heißt, dass man natürlich dort weiterhin gute Geschäfte machen kann. Und das erwarten sie sich eben auch von der Reise, dass das der Kanzler auch klar macht, dass man sich nicht von China abkoppeln wird.
Ja, über die strittigen Punkte sprechen wir gleich noch. Wir wollen erstmal über das anstehende Programm während der China-Reise von Scholz sprechen. Es ist ja so, dass Scholz 3 volle Tage in China sein wird. Es ist eine seiner längsten Reisen als Regierungschef überhaupt. Was hat er alles vor?
Genau, 3 Tage, Riesenwirtschaftsdelegation, das ist wirklich eine lange Reise. Die zweite Amtsreise nach China, die erste war im November 2022. Damals auch unter ganz anderen Bedingungen, weil damals da noch Covid war und China extrem strenge Einreisebedingungen hatte. Da mussten auch selbst die CEOs in Hallen irgendwo warten, stundenlang. Das waren relativ interessante Bilder, sag ich mal. Das ist jetzt ganz anders natürlich, seit Corona vorbei ist. Erste Station ist in, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wahrscheinlich nicht, Chongqing. Dort wird Scholz eine Produktionsstätte von Bosch unter anderem besuchen, die Wasserstoff produziert, Wasserstoffantriebe, nicht Wasserstoff, sondern Wasserstoffantriebe produziert und auch mit Studenten dort sprechen über moderne Stadtplanung. Das Thema Stadtplanung interessiert ihn ja sehr. Danach wird er mit einem Schiff über den Yangtze zurückschippern. Auch das ist durchaus interessant. Ich finde vielleicht etwas komische Bilder, die man da produziert in diesen Zeiten, aber gut, das muss der Kanzler selbst wissen.
Wir sind gespannt.
Man könnte sicherlich die Frage stellen, ob in Zeiten, in denen China Russland stark unterstützt und Taiwan droht und Minderheiten unterdrückt, ob man da solche Bilder produzieren muss. Der Kanzler ist jetzt nicht dafür bekannt, für große Freizeitprogramme auf solchen Reisen überhaupt nicht, aber ich habe kurz gezuckt, als ich das gehört habe, dass er das macht. Genau, zweite Station ist dann Shanghai. Dort wird er unter anderem ein Innovationszentrum von Covestro besuchen und sich mit Mitgliedern auch der Außenhandelskammer austauschen. Und dann geht es weiter nach Peking und dort wird dann eben Scholz lange, auch außergewöhnlich lange mit Xi Jinping sprechen. Erst unter 4 Augen und dann auch zwischendurch mit seiner Delegation. 3-4 Stunden ist das Gespräch angesetzt. Das ist wirklich lang. Und so oft gibt es ja auch nicht die Möglichkeit, auch nicht für westliche Regierungschefs, mit Xi Jinping so lang zu sprechen. Das wird sicherlich ein hochinteressantes Gespräch, auch sehr wichtiges Gespräch.
Mhm. Genau. Und da wird es bestimmt auch um den einen oder anderen strittigen Punkt gehen. Du hattest es ja schon angedeutet und es ist ja auch so, dass Politiker von Grünen und Union im Vorfeld den Kanzler aufgefordert haben, die chinesische Staatsführung auch mit kritischen Themen zu konfrontieren. Und davon gibt es ja wirklich eine ganze Menge im Moment. Also das Verhältnis Chinas zu Russland mit Blick auf den Ukraine-Krieg, du hast es schon angesprochen. Dann die Drohungen gegenüber Taiwan oder auch die möglichen EU-Strafzölle auf Elektroautoimporte aus China, die im Raum stehen. Und das sind jetzt nur ein paar, die ich genannt habe. Aber die Frage ist ja trotzdem, wie hart wird Scholz in Peking tatsächlich auftreten?
Also in Regierungskreisen hier heißt es, er werde alle diese schwierigen Themen adressieren. Ukraine natürlich sowieso. China unterstützt Russlands Kurs da ja, muss man auch sagen. Liefert auch Güter, die sogenannte Dual-Use-Güter, die eben auch militärisch eingesetzt werden können, aufgrund derer Russland auch diesen Krieg gut weiterführen kann. Also China, muss man halt einfach sagen, liefert wirklich Russland Waffen, um diesen Krieg weiterzuführen. Und er versucht ja auch immer, sich da diplomatisch um Diplomatie zu bemühen, aber lässt bis jetzt klar erkennen, eigentlich mehr auf der Seite Russlands zu stehen als auf Seiten des Westens. Da hat man gesagt, das wolle man klar ansprechen und den Chinesen nochmal verdeutlichen, dass sie auch global einen Ansehensverlust erleiden, wenn sie sich mit einem solchartigen Aggressor zumindest mal auf eine Seite stellen. Wenn nicht Verbündnis, wird etwas weit, aber zumindest auf eine Seite stellen. Das ist das erste große Thema. Und auch die Frage, wie China da vielleicht auch diplomatisch eingreifen kann. Da gibt es auch so ein paar neuere Entwicklungen. So lange sah das ja nicht so aus, aber auch innerhalb der ukrainischen Spitze heißt es inzwischen, dass China da vielleicht doch eine gewisse Rolle spielen könnte. Ich hätte auch die Ukraine ihren Sicherheitsberater entlassen, der sehr China-kritisch war. Also dieses ganze Thema wird natürlich das größte Thema werden. Ein zweites großes Thema, hattest du noch nicht gerade genannt, ist aber auch auf der Agenda, sehr hoch auf die Agenda gerückt, weil sich die Lage im Nahen Osten zu verschärfen droht. Insbesondere also die Lage im Nahen Osten zwischen Iran und Israel. Dort fürchtet man, dass es da mitunter eventuell auch zu Auseinandersetzungen kommen könnte. Das könnte dieses...
Also es wird ein Gegenschlag Irans auf Seiten
von Israel befürchtet. Man weiß es nicht, aber es wird zumindest befürchtet, dass das passieren könnte. Mhm. Und das könnte natürlich auch dieses ganze Treffen sogar mitunter vielleicht sogar überlagern. Und das könnte dann auf einmal sehr stark auch auf die Agenda rücken, auch bei dem Treffen von Xi Jinping und Scholz. Das sind die beiden großen außenpolitischen Themen und dann gibt es natürlich eine Reihe von großen wirtschaftlichen Themen. Eines hast du genannt, die Strafzölle. Das wird natürlich ein Thema werden. Da hat Scholz sich recht früh auf die Seite Chinas gestellt und gesagt, naja, also wir brauchen schon guten Warenaustausch. Aber man will natürlich schon darauf pochen, dass man ein sogenanntes Level Playing Field schafft wirtschaftlich, dass also beide Seiten, der Westen und China, eben gleiche Bedingungen haben für Handel. Und das ist ja bislang nicht der Fall. Und also China flutet ja gerade die Weltmärkte mit Produkten, die sie vor allem geschaffen hat durch Überkapazitäten, schmeißt die billig auf die Weltmärkte, verdrängt so Produkte des Westens. Das findet man natürlich hier auch überhaupt nicht lustig. Und diese Punkte werden natürlich alle angesprochen. Also man hat reichlich Gesprächsstoff, um nur mal die wichtigsten zu nennen. Und Taiwan haben wir noch gar nicht gesprochen. Auch da sagt die Bundesregierung zumindest, auch das Thema werde man natürlich ansprechen und nochmal verdeutlichen, was da drohen würde und welche Gefahren davon ausgehen würden, sollte es tatsächlich auch zu einer militärischen Auseinandersetzung irgendwann kommen.
Also man kann sagen, die Länge des Besuchs wird durchaus diesem sehr weiten Themenspektrum gerecht, über das letztlich da gesprochen werden muss. Und es ist ja so, die Bundesregierung bzw. die Bundesregierung will, dass Deutschland unabhängiger von China wird und hat unter anderem zu diesem Zweck auch vergangenen Sommer eine China-Strategie verabschiedet. Aber man muss sagen, man hat immer noch den Eindruck, dass die Ampel bei dem Thema China kein einheitliches Bild abgibt. Du hast gerade schon die Scholz-Äußerung zu den möglichen EU-Strafzöllen auf Elektroautoimporte angesprochen. Warum ist sich die Ampel da nicht so ganz einig?
Ja, die Ampel ist ein bisschen zweigeteilt. Also man hat auf der einen Seite vor allem die Grünen, Robert Habeck, die Wirtschaftsministerin, Außenministerin Annalena Baerbock, die ein sehr, sehr hartes Vorgehen gegen China fordern. Die sagen, wir müssen uns einfach stärker lösen, wir müssen wirtschaftlich unabhängiger werden und wir müssen es vor allem schneller tun, als es bis jetzt der Fall ist, weil sonst laufen wir in irgendeine Riesenfalle wie einst bei den russischen Gasimporten. Und ihr Denken ist so ein wenig, erstens, wir müssen da einen politischen Rahmen vorgeben. Also natürlich muss ich zuallererst die Wirtschaft unabhängiger machen, konkret die Unternehmen. Aber wir müssen da den politischen Rahmen vorgeben, durch den die Unternehmen das dann eben machen. Das ist so die erste Denke bei denen. Und das zweite Denke bei Baerbock und Habeck ist, wir müssen einfach China klar die Stirn bieten, weil China versteht auch nur Gegendruck. Also wenn wir nett und freundlich zu denen aller Zeit sind, dann werden die nicht verstehen, was wir wirklich hier wollen und machen. Scholz hat da ein bisschen anderes Vorgehen. Da setzt er mehr auf etwas weniger Härte, auf etwas mehr Diplomatie. Er hatte auch durchaus die Interessen der deutschen Wirtschaft etwas stärker im Blick und fürchtet halt schon, dass sich Deutschland jetzt nicht holter die Polter irgendwie da unabhängiger machen kann und wir das auch nicht total erzwingen können. Wir haben ja auch noch eben noch die Folgen des russischen Gaskrieges zu verdauen. China ist für die deutsche Wirtschaft unfassbar wichtig, wie wir alle wissen. Teilweise die Hälfte der Autos wurden ja mal in China verkauft von der deutschen Autoproduzenten. Deutsche Unternehmen wie BASF investieren dort nach wie vor wahnsinnig viel Geld. Auch mit
also Unabhängigkeit muss man sich leisten können.
Genau. Und es ist nicht so, dass Scholz sagt, wir tun nichts, also überhaupt nicht. Um einige Beispiele zu nennen, man hat die Übernahmen deutscher Unternehmen durch chinesische Unternehmen teilweise deutlich stärker untersagt als früher. Man vergibt auch nicht mehr so viele staatliche Garantien für Investitionen in China von deutschen Unternehmen wie früher. Man will das Investitionsprüfungsgesetz nachschärfen. Also man hat die China-Strategie beschlossen. Also man hat da schon einiges gemacht. Aber es ist schon noch so, dass die Grünen, also vor allem Baerbock und Habeck, da weiter und deutlich energischer vorgehen wollen als Olaf Scholz.
Wenn man jetzt die China-Politik der Ampel bis dato bewerten müsste, müsste man dann sagen, nichts Halbes und nichts Ganzes?
Ja, ein bisschen ist es so. Es ist natürlich auch schwierig. Ich will das gar nicht wegwischen. Es ist ein wahnsinniger Spagat, den man da hinlegen muss. Auf der einen Seite gibt es eben jetzt diese neuen geoökonomischen Interessen. Durch diese völlig neue, auch veränderte Weltlage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine und nach wie vor hat man natürlich auch wirtschaftliche Interessen. Also den Spagat hinzubekommen ist nicht so leicht. Es gibt da wirklich gute Argumente auf beiden Seiten. Aber klar, im Endeffekt steht da keine klare einheitliche Linie. Das kann man ja auch bei 5G in Huawei sehen zum Beispiel. Auch dort hat man sich ja lange verhakt, monatelang. Eigentlich liegen alle Fakten auf dem Tisch. Der Kanzler hat bis heute keine Entscheidung getroffen, hat wahrscheinlich auch bewusst gewartet bis nach der China-Reise. Also auch das ist ja ein exemplarisches Beispiel, dass man da nicht einheitlich auftritt. Und was man schon aber sagen muss, Deutschland wird da schon sehr, sehr kritisch beäugt, auch international. Also andere Staaten, Frankreich, nicht nur Frankreich, aber auch andere, fordern halt, dass sich Deutschland viel, viel schneller unabhängig machen muss. Auch internationale Organisationen. Ich hatte neulich ein Hintergrundgespräch, ich nenne jetzt mal nicht welche, aber das konnten die auch nicht in einen offiziellen Bericht reinschreiben über Deutschland, aber die sagen schon, also sie haben sehr, 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 sehr große Bauchschmerzen, was die wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von China angeht. Und man hat auch nicht den Eindruck, dass sich daran irgendetwas geändert hätte in den letzten ein, zwei Jahren. Trotz der Bekenntnisse von Olaf Scholz, man wolle sich da grundlegend neu aufstellen.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was er in China alles sagt im Gespräch mit der Staatsführung. Unsere Kollegen in China, Sabine Gusbett und Martin Benninghoff, werden den Besuch von Scholz in den nächsten Tagen aufmerksam verfolgen und ausführlich darüber berichten. Schauen Sie einfach auf handelsblatt.com oder in unserer Handelsblatt-App vorbei. Und dir, Martin, vielen Dank für die Einordnung.
Danke euch, bis dann. Tschüss.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Und jetzt widmen wir uns, wie alle zwei Wochen, Ihren Hörerfragen. Das Prozedere kennen Sie wahrscheinlich schon. Ich fungiere als Ihr Sprachrohr und unser Börsenexperte Ulf Sommer versucht, Ihre Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Hallo Ulf, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, vor zwei Wochen hatten wir unter anderem über das Thema Quellensteuer gesprochen und dazu gab es noch eine Anschlussfrage eines Hörers aus Stuttgart. Er will nämlich Folgendes wissen. Bei aus den USA stammenden Aktien fallen 15% Quellensteuer auf die Dividenden an. Eigentlich würde ich gerne einen Sparplan einrichten auf Berkshire Hathaway, also die Holdinggesellschaft von Warren Buffett, anstatt auf den MSCI World. Ist das dann schon allein aufgrund der Quellensteuer keine gute Idee? Können Sie diesen Zusammenhang aus der Sicht eines deutschen Anlegers mit hohem Anlagehorizont erklären?
Puh, schwierige Frage, aber ich will es versuchen. Also vorweg erstmal, einen Sparplan auf Einzelaktien würde ich niemals empfehlen, also empfehle ich niemals. Auch einen Sparplan auf Berkshire Hathaway sehe ich äußerst kritisch, trotz der sehr, sehr erfolgreichen Entwicklung in den letzten Jahren, ja, und sogar Jahrzehnten. Kritisch deshalb, weil Berkshire, ich habe es nochmal nachgeschaut, sehr, sehr Apple-lastig ist. Mit einem Anteil von sage und schreibe 50%, ganz knapp darüber. Also die Hälfte von Berkshire Hathaway ist eine einzige Aktie, nämlich Apple. Ja, und das halte ich mit Blick auf einen regelmäßigen Sparplan für äußerst kritisch, so sehr ich, ja, würde ich niemals machen, weil ich setze mich damit einem enormen Risiko aus. Die Börse spricht in dem Fall von einem Klumpenrisiko. So, jetzt zur Quellensteuer, wobei ich auch hier vorausschicke, dass ich kein Steuerfachmann bin und demzufolge keine Steuerberatung leisten kann und möchte. Wenn Sie US-Aktien halten und unnötige Steuerabzüge vermeiden wollen, so ist mein Wissen, ja, dann sollten Sie Kontakt mit Ihrer Bank aufnehmen. Denn die Bank, die muss der amerikanischen Steuerbehörde mitteilen, dass die Dividende an einen in Deutschland Steuerpflichtigen fließt. Das ist ein Standardvermerk. Bei Vorlage dieses Standardvermerks, den die meisten Banken bereit haben und bereit halten, ja, dann behält der US-Fiskus nur 15% statt 30% Steuer ein und Deutschland erkennt die verbleibenden 15% an, verrechnet sie mit der Abgeltungssteuer, sodass sie am Ende nicht mehr bezahlt haben als mit deutschen Aktien.
Mhm. Ja, und die wichtigsten Steuertipps für Anleger finden Sie übrigens auch in unserem neuen Dossier zur Steuererklärung für das Jahr 2023, was wir Ihnen in den Shownotes verlinkt haben. Ja, vielleicht bleiben wir auch noch kurz beim Thema Dividenden. Das passt auch ganz gut zur Mail eines Hörers aus Potsdam, der uns Folgendes geschrieben hat. Vor circa einem Jahr hat Ulf Sommer in einigen Folgen näher auf interessante Einzelwerte geschaut, teilweise zu bestimmten Branchen. Das würde ich mir als Inspiration für Investments, natürlich keine Empfehlung, nee, machen wir hier natürlich auch nicht, wieder mehr von euch wünschen. So, und warum passt das jetzt zum Thema Dividenden? Naja, vor allem deswegen, weil Ulf erst vor ein paar Tagen über 4 außergewöhnliche Dividendenüberraschungen aus dem DAX geschrieben hat. Ulf, worum geht es in deiner Bilanzanalyse genau?
Also, ich habe mir alle 40 DAX-Aktien dahingehend angeschaut, bei welcher Aktie es in diesem Jahr die größte Dividendenüberraschung gibt. Also nicht die höchsten Dividenden, sondern die größte Dividendenüberraschung, also praktisch eine abweichende Dividendenhöhe von der ursprünglich erwarteten Dividendenhöhe. Ja, Ergebnis ist, dass 4 der 40 DAX-Titel in diesem Jahr für eine sehr große Überraschung gesorgt haben. Ihre Dividende fällt für das abgelaufene Geschäftsjahr um mehr als 10% höher aus, als es Analysten im Vorfeld prognostiziert hatten. Bei einer Aktie ist die Abweichung sogar mehr als 40% nach oben. Ja, solch positive Nachrichten sorgen natürlich sofort für Kursgewinne, weil Anleger eben damit im Vorfeld nicht rechnen konnten. Doch entscheidend für das künftige Potenzial ist, ja, ob sich die Unternehmen ihre unerwartet stark angehobenen Ausschüttungen auch leisten können. Noch wichtiger ist die Verlässlichkeit, also dass die stark gestiegenen Dividenden keine Einmalüberraschung, sondern die Basis für weiter steigende Ausschüttungen sind. Und genau daran, ja, genau daran habe ich diese 4 Titel untersucht.
So, das klingt jetzt ziemlich spannend und ich möchte jetzt natürlich von dir wissen, was war für dich im Rahmen dieser Betrachtung die größte Dividendenüberraschung?
Eindeutig Beiersdorf, ja, das war die größte Dividendenüberraschung im DAX. Beiersdorf, der Konsumgüterkonzern, will nämlich nach seinem Jahresaktionärstreffen am 18. April, also nächste Woche, 1 Euro je Aktie ausschütten, nachdem das Unternehmen 14 Jahre in Folge eine unveränderte Dividende von 70 Cent gezahlt hatte. So, und Analysten und auch das Handelsblatt, auch ich, war mir im Vorfeld absolut sicher, dass es auch diesmal wieder nur 70 Cent geben wird. Ja, nun werden es 43% mehr als erwartet, nämlich 1 Euro. Das ist der kräftigste prozentuale Anstieg im DAX, den es geben wird. Ja, und ich habe mir das mal näher angeguckt, ob das auch irgendwie Sinn macht und ob das irgendwie eine Einmaldividende ist oder ob das irgendwie auch irgendwie ein Trend daraus abzulesen ist, ein positiver Trend. Ja, und dann habe ich mir den Nettogewinn angeschaut. Ja, die haben eine 750 Millionen Euro Nettogewinn eingefahren, also 736 Millionen, um ganz genau zu sein. Ja, und jetzt in diesem Jahr wird mit knapp 1 Milliarde Euro gerechnet. Also damit steht meines Erachtens einer weiteren Dividendenanhebung im nächsten Jahr nichts im Weg, zumal die Ausschüttungssumme von 227 Millionen Euro immer noch sehr, sehr gering ist. Also das lässt genügend Puffer, um die Dividenden auch künftig weiter zu erhöhen und nicht wie in der Vergangenheit immer gleich zu belassen. Die letzte Senkung bei Beiersdorf gab es übrigens im Geschäftsjahr 2009. Also das liegt schon eine ganze Weile zurück.
Mhm. Gibt's denn jetzt für jeden, der Beiersdorf im Depot hatte, eine doppelte positive Überraschung im Sinne von, ja, die Dividende steigt höher als erwartet und auch der Aktienkurs ist gestiegen, kann man das auch sagen?
Ja, der Aktienkurs ist gestiegen. Das ist eine der DAX-Aktien, die so nahe ihres Rekordhochs notiert. Also der Aktienkurs, ja, dem geht schon lange recht gut.
Also in dem Fall eine doppelt gute Überraschung für Beiersdorf-Anleger. Kannst du uns vielleicht noch ein Beispiel nennen, wo die Dividende höher als erwartet ausfällt?
Ein sehr schöner und interessanter Fall ist für mich die Allianz. Also mit 13,80 Euro je Aktie erhalten Aktionäre nach der Hauptversammlung am 8. Mai 15% mehr als Analysten im Vorfeld prognostiziert hatten. Die Schätzungen lagen bei 12 Euro je Aktie. Ja, und was für mich das so interessant macht, ist, die haben damit auch gleichzeitig eine neue konzerneigene Politik bekannt gegeben, was die Dividende betrifft. Sie wollen künftig 60% anstatt wie bisher 50% des um Sondereffekte bereinigten Nettogewinns ausschütten. Ja, und das macht eben diese höhere Dividende möglich durch die Änderung dieser Dividendenpolitik. Und ich habe das nochmal näher angeschaut. Also seit der Finanzkrise im Geschäftsjahr 2009 hat die Allianz ihre Dividende nicht mehr gesenkt. Ja, und aus der jetzt anstehenden Dividende errechnet sich eine sehr hohe Dividendenrendite von 5%. Ja, das ist weit mehr, als ich mit Anleihen solider Staaten oder solider Unternehmen bekommen kann. Ja, und gemessen an den steigenden Gewinn der Allianz nach 8,5 Milliarden Nettogewinn im abgelaufenen Jahr rechnen Analysten im laufenden Jahr mit rund 9,5 Milliarden Euro. Ja, und der verlässlichen Ausschüttungspolitik ist darüber hinaus die Aktie noch sehr attraktiv bewertet. Also sie ist vom Kurs-Gewinn-Verhältnis noch sehr moderat bewertet, niedriger als der DAX im Durchschnitt. Also das ist auch ganz positiv. Und einer weiteren Dividendenerhöhung steht wohl nichts im Weg, denn mit der Ausschüttungssumme von 5,4 Milliarden Euro bleibt eben immer noch genügend Puffer für Gewinnrückgänge, womit aber, wie gesagt, niemand rechnet.
Also, das heißt, Beiersdorf und die Allianz könnten für alle Dividendenjägerinnen und Jäger, die uns gerade zuhören, interessant sein. Und die werden sich natürlich auch fragen, wer denn die anderen zwei Dividendenüberraschungen aus dem DAX sind, die Ulf gefunden hat. Die können Sie in Ulfs Text nachlesen, und zwar für 1 Euro. So viel kostet nämlich ein Handelsblatt-Premium-Abo im Testangebot, das alle Today-Hörerinnen und Hörer 4 Wochen lang nutzen können. Das Ganze finden Sie unter handelsblatt.com/mehrfinanzen und einen Link zu Ulfs Text finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge. So, und nach diesem kleinen Werbeblock hätte ich noch eine Hörerfrage für Ulf. Ein Hörer hat mir via Instagram geschrieben und möchte gerne Folgendes wissen. Was könnten eurer Meinung nach die nächsten Trendthemen sein? Habe zum Beispiel unter anderem Drone Delivery Canada und einen Weltraum-ETF im Depot. Tja, Ulf, was meinst du? Was könnte das nächste große Trendthema an der Börse nach KI werden?
Ja, wenn ich das wüsste.
Ja, schwere Frage, ne? Ja,
ja. Wenn ich das wüsste. Also Weltraum würde ich persönlich nicht als den künftig ganz großen Trend bezeichnen. Aber wie gesagt, ich kann den Hörer beruhigen. Ich habe auch den Trend der KI nicht voraussagen können, bevor es KI gab. Das ist bei Trends immer so problematisch, dass die ganz großen Trends, die werden deshalb so groß, weil sie vorher im Grunde niemand gesehen hat.
Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, ne?
Ja, ja, genau. Wenn ich das nämlich schon alles ganz genau wüsste, dann wüssten ja andere das wahrscheinlich auch und dann wäre der Trend ja schon längst da und dann ist es eben nicht der künftige Trend.
Dann wäre es schon längst in den Kursen drin. Ja.
Ja. Und kurzfristig setze ich da jetzt erstmal auf den Trend des, vielleicht der Trend des ewigen Glücks. Das sind für mich Aktien von Unternehmen, die das ewige Glück produzieren. Ja, und da denke ich an so ganz profane Dinge wie an das Radfahren in der Natur. Nämlich genau das, was ich nächste Woche entlang der Maas bis zur Nordsee machen werde.
So, ich merke schon, Ulf hat sich schon halb in seinen Urlaub verabschiedet und sei ihm natürlich auch gegönnt, nachdem er jetzt 40 DAX-Bilanzen durchforstet hat, durchaus verdient. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn auch Sie Fragen an unseren Börsenexperten Ulf Sommer haben, die er in der nächsten Hörerfragen-Rubrik dann in 2 Wochen nach seinem Urlaub beantworten soll, dann schreiben Sie uns am besten eine Mail an today@handelsblatt.com. Oder alternativ können Sie sich auch bei uns unter der Nummer melden, die in den Shownotes hinterlegt ist. Ulf, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schönen Urlaub.
Ja, danke, danke, danke.
Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback zur heutigen Folge. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes und mich erreichen Sie auf Instagram und LinkedIn unter anis.michijewitsch. Wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Vielen Dank an unseren Producer Christian Heinemann und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein entspanntes Wochenende und bis bald.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.